René Pfister, ein falsches Wort. Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Im Mai 2020 beging die Foodbloggerin Alison Roman den größten Fehler ihres Lebens. In einem Interview lästerte sie über die selbsternannte Aufräumqueen Marie Kondo. Diese würde aus ihrer Popularität schamlos Kapital schlagen, indem sie ihren Fans überteuerte Haushaltsartikel verkaufe. Wütende Twitter-User warfen Roman daraufhin vor, die in Japan geborene Marie Kondo rassistisch beleidigt zu haben. Die Wellen der Empörung schlugen so hoch, dass die New York Times Alison Romans wöchentliche Kolumne einstellte. So nahm eine vielversprechende Karriere ein abruptes Ende. Jetzt zuckst du vielleicht mit den Schultern und denkst dir, die Amis übertreiben halt gerne mal. Doch auch in Deutschland werden Worte auf die Goldwaage gelegt. Mitten im Wahlkampf 2021 verhedderte sich Annalena Baerbock im Gestrüpp der Political Correctness. Mit der Absicht, rassistische Inhalte in deutschen Schulbüchern zu kritisieren, hatte sie das N-Wort verwendet. Prompt hagelte es Kritik von allen Seiten. Um der medialen Hinrichtung zu entgehen, twitterte die Spitzenkandidatin der Grünen umgehend eine zerknirschte Entschuldigung. Genau hierin sieht Journalist und Autor René Pfister eine Entwicklung, die langfristig die Demokratie beschädigen könnte. Als US-Korrespondent des Spiegel hat Pfister die politische Dynamik in Amerika jahrelang beobachtet und festgestellt, dass die Gefahr nicht allein von rechts kommt. Seine These? Im Namen von Antirassismus, Gleichberechtigung und Inklusion droht auch eine linke Ideologie, die Meinungsfreiheit zu ersticken. Statt Toleranz und offenen Austausch zu fördern, versteift sich die Linke auf dogmatische Identitätspolitik und schafft sich damit selbst ab. In den nächsten Minuten erfährst du, was es mit dieser Ideologie genau auf sich hat und welche Rolle sie in Deutschland spielt. Linke Dogmen – die Aufforderung zu Selbstkritik. Am 28. Mai 2020 um 15.29 Uhr postete David Shaw, Datenanalyst für die linke Beratungsfirma Sivis Analytics, einen Tweet, der ihn seinen Job kosten sollte. Die verhängnisvollen Zeilen begannen so. Rassenunruhen nach dem Mord an Martin Luther King Jr. reduzierten den Anteil der demokratischen Stimmen in den umliegenden Counties um 2%, was genügte, die Präsidentschaftswahl im Jahr 1968 zugunsten von Nixon kippen zu lassen. Für jemanden, der hauptberuflich Wählerverhalten analysiert, ist das keine außergewöhnliche Aussage. Das Problem an der Sache: Erst drei Tage zuvor war der Afroamerikaner George Floyd von einem weißen Polizisten ermordet worden. Das ganze Land wurde von einer Protestwelle gegen Polizeigewalt und Rassismus erfasst. Die Aktivisten der Black Lives Matter-Bewegung warfen Shaw vor, das Leid schwarzer Mitbürger nicht ernst zu nehmen. Der Hass, der im Netz über Shaw ausgeschüttet wurde, war in seiner Intensität kaum noch zu unterscheiden von der Feindseligkeit, mit der sich die progressive Linke an rechtskonservativen Trump-Wählern abarbeitet. Sicher lässt sich darüber streiten, ob das Timing für einen solchen Tweet angemessen war. Fest steht jedoch, Shaw ist ein überzeugter Unterstützer der Demokratischen Partei, die Antirassismus schon lange zu ihrem Kerninteresse erklärt hat. Das nützte ihm jedoch wenig. Sivis Analytics zog Konsequenzen und Shaw musste seinen Schreibtisch räumen. Für René Pfister ist so eine Dynamik typisch für das linke Lager. Anstatt sich mit vereinten Kräften auf den politischen Gegner zu konzentrieren, zerfleischt man sich dort lieber gegenseitig. Und dabei spielt die Sprache eine zentrale Rolle. Einfluss auf die Denkschule der progressiven Linken hatte hier vor allem die Critical Race Theory aus den 1970er Jahren. Mittlerweile sind Schlagworte wie White Privilege, Toxic Masculinity und Microaggression fester Bestandteil der typisch linken Aufforderung zur ständigen Selbstkritik und Kritik anderer. Sprache ist deshalb so wichtig, weil oft ein falsches Wort genügt, um zu verletzen oder zu traumatisieren. Marginalisierte Gruppen müssen deshalb vor potenziell kränkenden Worten geschützt werden. Davon sind auch die Autoren des Buches Words That Wound von 1993 überzeugt. Und sie gehen noch einen Schritt weiter. Ihrer Meinung nach haben nur gesellschaftliche Minderheiten, nicht aber die weiße Mehrheit, Anspruch auf Schutz vor sogenannter Hate Speech. Genau hier sieht René Pfister einen Widerspruch zu der verfassungsrechtlich verbrieften Redefreiheit, der Freedom of Speech. Der linken Ideologie der Empfindsamkeit zufolge würden schon Sätze wie »You speak good English« oder »Where are you from« als rassistische Mikroaggression geahndet, weil sie auf das gesellschaftliche Machtmonopol des weißen Fragestellers verweisen. Pfister zufolge entsteht durch solche Dogmen ein Klima der Angst und der Unfreiheit. Vor allem an den amerikanischen Universitäten greift dieser repressive Geist um sich. Amerikanische Universitäten, Hochburgen der Redeverbote. Wer in Amerika nicht gecancelt werden will, muss aufpassen, was er sagt. Das gilt sogar für die Universitäten, die doch eigentlich als Marktplätze der Meinungen den öffentlichen Diskurs am Leben erhalten sollten. Doch längst nicht jeder kommt dort zu Wort. Diese Erfahrung machte auch Charles Murray, ein prominenter Politologe aus dem konservativen Lager. Als er am Middlebury College in Neuengland über sein neues Buch sprechen wollte, empfingen ihn die Studierenden äußerst unfreundlich. Sie lösten den Feueralarm aus, sodass Murray seinen Vortrag abbrechen musste. Auf dem Weg zum Parkplatz wurde er von maskierten Demonstranten bedrängt, die brüllten »Charles Murray, go away! Racist, sexist, anti-gay!« Charles Murray ist kein Einzelfall. Regelmäßig werden an amerikanischen Elite-Unis Redner ausgeladen oder Dozenten abgesetzt, wenn die Studentenschaft nur lautstark genug gegen deren politische Auffassungen protestiert. Professoren und Professorinnen betonen immer wieder, dass eine offene Debattenkultur grundlegend für wissenschaftliches Arbeiten sei. Diese Warnungen verhallen meist ungehört. Die Studierenden des Middlebury College verkündeten in einem offenen Brief sogar, dass sie sich durch die Hegemonie der rationalen Perspektive in ihren kreativen Möglichkeiten beschnitten fühlen. Eine klare Absage an die objektive Wissenschaft. In dieser radikalen Haltung des wissenschaftlichen Nachwuchses sieht René Pfister eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sobald Gefühle Argumente ersetzen, wird es schwer, Konflikte zu lösen. An den Universitäten sorgt diese Gefühlsdiktatur dafür, dass kaum jemand offene Kritik wagt. Denn wer möchte schon in Zeiten prekärer akademischer Arbeitsverhältnisse durch ein falsches Wort seinen Job riskieren? Auch an deutschen Universitäten ist der linke Aktivismus auf dem Vormarsch. Im Sommer 2021 forderte die Heinrich-Böll-Stiftung in einem Aufsatz etwa die systematische Privilegierung von Minderheitenstimmen. Und dieser identitätspolitische Geist ist längst Wirklichkeit geworden. Das erlebte zum Beispiel Professor Helmut Bley. Der Experte für afrikanische Geschichte setzt sich seit Jahren unermüdlich für die Aufklärung deutscher Verbrechen in den ehemaligen Kolonien ein. Trotzdem weigerte sich die studentische Gruppierung Initiative für Diskriminierungssensibilität und Rassismuskritik, kurz IDIRA, im Rahmen einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit Professor Bley zu diskutieren. Als weißer alter Mann fehlte Bley jegliche Berechtigung, über Afrika zu sprechen, erklärten sie. Sicher sind Universitäten nicht unbedingt repräsentativ für die politische Stimmung der Gesamtbevölkerung. Doch als Schaltstellen gesellschaftlicher Macht setzen sie Trends. Das Gleiche gilt auch für die Medien. Die Medien, fest in der Hand der Identitätspolitik. Die USA sind ein Zwei-Parteien-Staat. Schon immer standen sich Demokraten und Republikaner unversöhnlich gegenüber. Diese extreme Spaltung spiegelt sich auch in der Medienlandschaft wider. Wer sich über das politische Zeitgeschehen auf dem Laufenden halten will, hat eigentlich nur die Wahl zwischen den rechten Fox News und den eher linken Kanälen CNN und MSNBC. Auf Fox News polemisiert der Moderator Tucker Carlson gegen das linksprogressive Amerika und verbreitet rassistische Verschwörungstheorien. Auf MSNBC macht die Demokratin Rachel Maddow Front gegen Trump-Wähler und rechtskonservative Kräfte. Trotz aller Divergenzen teilen beide Seiten das gleiche Geschäftsmodell. Sie bestätigen eine ohnehin schon ideologisch eingeschworene Fangemeinde mit ihren politischen Ansichten. Statt objektiver Berichterstattung wird unverfrorene Parteilichkeit kultiviert. Hier spielt auch der unaufhaltsame Vormarsch von Twitter den Opponenten in die Karten. Auf Twitter werden vor allem provokante und pointierte Positionen mit viraler Aufmerksamkeit belohnt. Für ein Für und Wider bieten 280 Zeichen einfach zu wenig Platz. Noch zusätzlich wurde der mediale Rosenkrieg zwischen linken und rechten Medien von der vierjährigen Präsidentschaft Donald Trumps befeuert. Blätter wie die New York Times bezogen in dieser Zeit klare Opposition gegen den Präsidenten und gewannen so etliche junge, gebildete Menschen aus dem linken Lager als Abonnenten. Doch mit Trumps Verschwinden aus dem Oval Office kam der Times auch ihr Feindbild abhanden. Um die neue Leserschaft bei Laune zu halten, musste man ihnen aber weiterhin linke Identitätspolitik als Content liefern. Und wer dieses Image gefährdet, hat in der Redaktion keinen Platz mehr. So kam es, dass Donald G. McNeil nach über 30 Jahren gehen musste. Auf einer von der Times organisierten Studienreise soll McNeil das N-Wort ausgesprochen haben. Der Journalist erklärte später, das Wort sei während einer Diskussion über rassistische Sprache gefallen, in deren Verlauf er für Toleranz und Weltoffenheit eingetreten sei und das N-Wort lediglich als Zitat verwendet habe. Trotzdem kündigte die Chefredaktion ihren langjährigen Mitarbeiter. Bei einem solchen Arbeitsklima ist es nicht verwunderlich, dass einer internen Umfrage zufolge fast die Hälfte der Times-Mitarbeiter das Gefühl haben, nicht frei reden zu können. Doch ohne freie Rede kann es keinen unabhängigen Journalismus geben. Mediale Berichterstattung, findet René Pfister, sollte überparteilich sein. In den deutschen Zeitungsredaktionen diagnostiziert er außerdem einen zunehmenden Generationenkonflikt. Sehr deutlich machte das ein Brief des Abschlussjahrgangs der Deutschen Journalistenschule von 2020. Darin griffen die Absolventinnen ältere Kollegen an, die ihre Artikel noch ohne gegenderte Sprache schreiben. Überlegt euch einmal wirklich, wieso ihr gegen das Gendern seid. Habt ihr euch genügend mit dem Thema beschäftigt? Vielleicht werden einige von euch nach dieser Kolumne noch einmal überdenken, wieso sie glauben, gendergerechte Sprache bekämpfen zu müssen. Wenn nicht, wäre das natürlich schade, aber auch nicht schlimm. Denn meistens seid ihr BoomerInnen alt und geht irgendwann in Rente. Etwas subtiler geht es zum Beispiel in der Wirtschaft zu, wenngleich die Großkonzerne genau wissen, wie sie die aufgeheizte Debatte für sich nutzen können. Im vorletzten Abschnitt schauen wir uns an, wie sich Unternehmen positionieren. Der neue Kapitalismus. Ausbeutung bitte politisch korrekt. Amazon gilt als Inbegriff des ungehemmten Kapitalismus. Während Mittelstandsunternehmen in der Corona-Pandemie reihenweise pleite gingen, machte der Versandhausgigant 2021 sage und schreibe 33,31 Milliarden Dollar Gewinn. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ist Amazon peinlich genau auf ein politisch korrektes Image bedacht und brüstet sich in seinem Diversity Report mit dem hohen Anteil an People of Color in seinen Chefetagen. Auch die Fastfood-Kette McDonald's will bis 2025 im gehobenen Management einen Frauenanteil von 45% erreichen. Haben sich die großen Unternehmen der Weltwirtschaft zu Anführern der progressiven Bewegung aufgeschwungen? Wohl kaum. Unter der politisch korrekten Oberfläche sieht es nämlich ziemlich finster aus. McDonald's zahlt seinen Angestellten bei riesiger Gewinnmarge immer noch notorisch niedrige Löhne. Und Amazon-Chef Jeff Bezos sieht es nicht gerne, wenn sich seine Mitarbeiter zum Arbeitskampf zusammenschließen. Bisher hat Amazon alle Initiativen zur Gewerkschaftsgründung erfolgreich unterdrückt. Keines dieser Unternehmen solidarisiert sich wahrhaft mit den Sorgen und Nöten seiner Arbeiter. Die progressive Außendarstellung ist vor allem eines, eine hochwirksame Werbemaßnahme. Ein diverses Image und eine politisch korrekte Wortwahl kosten nämlich weniger Geld als Sozial- und Krankenversicherung, Urlaubstage und Altersvorsorge. Den Interessen dieser amerikanischen Konzerne spielt außerdem in die Hände, dass die Demokratische Partei ihren Fokus von Sozialpolitik für die Arbeiterklasse auf Identitätspolitik für eine gebildete Elite gelenkt hat. Als traditionelle Arbeiterpartei wäre es ihre Aufgabe gewesen, die Monopolstellung von Tech-Giganten wie Apple, Google oder Facebook ernsthaft herauszufordern, einen Mindestlohn, bezahlbare Krankenversicherung und kostenfreie Kinderbetreuung einzuführen. Dass sie sich stattdessen darauf verlegte, weiße Privilegien anzuprangern und das binäre Geschlechtermodell in Frage zu stellen, ist laut René Pfister eine der Hauptursachen, warum viele Stammwähler enttäuscht zu den Republikanern überliefen. Auch die deutsche Arbeiterklasse sucht vergeblich nach Fürsprechern in der Politik, denn auch die SPD hat sich von ihrer traditionellen Wählerschaft entfernt. Waren in den 70er Jahren noch Proletarier wie der Betonfacharbeiter Holger Börner in der Parteispitze vertreten, sind die Sozialdemokraten mittlerweile zu einer Partei für Akademiker geworden. Anders lässt sich nicht erklären, warum Kanzler Olaf Scholz auf Twitter verkündete, er sei intersektionaler Feminist. Damit bediente er sich einer Sprache, die ohne akademischen Hintergrund nur schwer zu verstehen ist. Den Preis dafür zahlt die SPD an der Wahlurne. Im Ruhrgebiet, Urheimat der Arbeiterschaft und ehemalige SPD-Hochburg, mussten die Sozialdemokraten schmerzhafte Verluste zugunsten der AfD hinnehmen. Und die deutsche Industrie? Ähnlich wie die amerikanischen Kollegen schmückt man sich dort trotz ausbeuterischer Produktionsbedingungen mit Insignien der Political Correctness. Ein gutes Beispiel dafür ist die Firma Adidas. Sie spendet zwar ansehnliche Summen an Antirassismus-Initiativen, zahlt ihren Näherinnen in Asien und Lateinamerika allerdings nicht mehr als einen Hungerlohn. Auch Kekshersteller Balsen betreibt publikumswirksame Symbolpolitik. Als Reaktion auf die harsche Kritik einiger Instagram-User änderte das Unternehmen den Namen der Sorte Afrika in Perpetuum. Dass die neue Version statt der ursprünglichen 130 Gramm nur noch 94 Gramm enthielt, störte niemanden. Wie kann diese Doppelmoral aufgelöst werden? Schauen wir uns im letzten Abschnitt an, was wir tun können, damit sich unsere Gesellschaft nicht noch weiter spaltet. Im Sommer 2021 förderte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Allensbach Besorgniserregendes zutage. Mehr als die Hälfte der Deutschen haben nicht das Gefühl, dass sie ihre politische Meinung frei äußern können. Was müsste geschehen, um diesem Trend ein Ende zu setzen? In der Rückbesinnung auf die Werte des politischen Liberalismus sieht René Pfister einen möglichen Ausweg aus der Misere. Die Idee des Liberalismus entstand als Reaktion auf die Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts und gründete auf der Idee, dass jedes Individuum unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religion schützenswerte Grundrechte besitzt. In der amerikanischen Verfassung wurde dieser Gedanke mit den eindrucksvollen Worten Pursuit of Happiness verankert, der den Bürgerinnen sozusagen ein Streben nach Glück garantierte. In etwa zur gleichen Zeit wurden weltliche Bildungsstätten gegründet, wie die berühmte Yale University. Sie verpflichtete sich statt christlicher Indoktrination auf eine objektive Wissenschaft und empirisch belegbarer Fakten. Für diesen wissenschaftsbasierten Liberalismus spielt die Meinungsfreiheit eine interessante Doppelrolle. Sie ist verfassungsrechtlich verbrieftes Grundrecht und politisches Instrument zugleich. In ihrem Namen gehen Menschen auf die Straße und demonstrieren für bessere Lebensumstände. Kamen anfangs nur weiße Männer in den Genuss unveräußerlicher Grundrechte, erstritten sich im Laufe der amerikanischen Geschichte Frauen, Afroamerikaner, die amerikanischen Ureinwohner, die queere Community und Transmenschen politische Repräsentation und gesellschaftliche Teilhabe. Dieser Prozess ist sicher noch lange nicht abgeschlossen. Und weil Demokratie immer noch ein aufwendiges Abwägen zwischen unterschiedlichen Interessen bedeutet, geht es oft quälend langsam voran. So gesehen sind die radikalen Forderungen der politischen Linken auch ein Versuch, die Dinge zu beschleunigen. Dahinter steckt die Hoffnung, etwa durch gegenderte Sprache und Sprechverbote Diskriminierung per Überholspur zu beseitigen. Doch der einzige Weg zu einer gerechten Welt, davon ist René Pfister überzeugt, führt über die demokratische Debattenkultur. Staatliche Institutionen dürfen sich nicht von einzelnen Interessengruppen vereinnahmen lassen. Es ist ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass niemand aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen wird und Entscheidungen zugunsten aller getroffen werden. Anstatt unsere eigenen Erfahrungen und Gefühle zu verabsolutieren, müssen wir lernen, einander wirklich zuzuhören. Eine bessere Welt ist möglich, wenn wir gemeinsam daran arbeiten. Das war unser Blink zu René Pfisters kritischem Blick auf linke Identitätspolitik. Pfister fühlt sich übrigens weder den linksprogressiven noch dem rechtskonservativen Lager zugehörig. Mit seinem Appell zum faktenbasierten Meinungsaustausch vertritt er die Position der demokratischen Mitte, wie vermutlich viele andere auch.